Der Körper fokussiert seine Ressourcen immer auf das, was ihn am wahrscheinlichsten umbringen wird. Mhm. Ich finde das einfach, es hört sich zwar so rabiat an, aber genauso funktioniert das. Habe ich jetzt also quasi im Mund alles voller Bakterien, ja, dann ist doch mein Herz relativ nah dran. Und es ist auch ein sehr wichtiges Organ, habe ich gehört. Ja. Und wenn jetzt quasi diese Bakterienlast sich auf das Herz überträgt, nennt man das übrigens Myokarditis, ja. Und das ist ein Riesenthema. Also wird der Körper doch sicherlich versuchen, diese Belastung irgendwie zu kontrollieren. Hat gleichzeitig vielleicht weniger Kapazitäten für andere Dinge, ja, braucht super viel Energie und wird aber an anderer Stelle vielleicht einfach Abstriche machen müssen.
Herzlich willkommen zum Dr. Karl Academy Podcast, dem Podcast, der inspiriert, verbindet und Horizonte erweitert. In diesem Format möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen, die weit über die klassische Medizin hinausgeht. Hier treffen sich großartige Menschen aus unterschiedlichsten Berufungen, um gemeinsam neue Wege der funktionellen Medizin zu erkunden, innovative Behandlungsansätze zu teilen und frische Impulse für dich, für deine Praxis, für deine Behandlungsstrategien und auch für dein Leben zu geben. Gemeinsam schaffen wir eine Symbiose aus Expertise, Menschlichkeit und Visionen für eine gesündere und für eine ganzheitlichere Welt.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge des Dr. Karl Academy Podcast. Und heute habe ich eine wirklich sehr herausragende Persönlichkeit zu Gast. Es ist mir eine große Freude, Ruth Bialowons. Sie ist nicht nur Gründerin und Inhaberin der Praxis Bialomed in Düsseldorf, sondern sie steht auch wirklich mit ihrem gesamten Team für funktionelle Medizin auf absolut höchstem Niveau. Und hier werden eben nicht nur Symptome verwaltet, sondern hier wird Gesundheit kreiert und sie verbindet modernste Diagnostik mit individualisierten Therapiekonzepten und wirklich einem ganzheitlichen Blick auf die Menschen. Das heißt, sie verbindet die Dinge auch in einer ganz großen Reihe und ist wirklich so multidimensional unterwegs, dass ich mich sehr freue, dass sie heute überhaupt Zeit hat, mit mir dieses Podcast-Interview zu führen. Und Ruth betreibt nicht nur eine renommierte Praxis, sondern sie bringt ihr Wissen auch wirklich über ganz viele Kanäle in die Gesellschaft. Und das finde ich so toll, weil ich selber aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Arbeit das ist hinter den Kulissen, was die Menschen alle nicht sehen. Und sie hat nicht nur einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Podcast, sondern sie hat auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal, der um die Welt geht. Und sie ist auch zudem Speakerin auf Fachkongressen, ist hier sehr aktiv und leitet selbst auch verschiedene Ausbildungskurse und Module für die Kunst der integralen Medizin. Und genau diese Menschen braucht es, diese Menschen, die hinterfragen, die sich nicht mit dem Status quo auseinandersetzen oder beziehungsweise auseinandersetzen, aber es einfach insofern hinterfragen, dass sie nicht Mythen weiter nach vorne bringen, sondern eben auch mal neue Perspektiven einfließen lassen, damit wir hier auf diesem Thema weiterkommen. Denn unsere Gesellschaft hat weitere Erkrankungen, neue Erkrankungen, Belastungen, die wir vor 50 Jahren noch nicht hatten. Und deshalb müssen Therapiekonzepte auch einfach überdacht werden. Eingefahrene Themen vielleicht mal neu diskutiert werden. Und in dieser Folge sprechen wir über solche Themen und vor allen Dingen über das sehr oft unterschätzte Thema Darm. Der Darm ist ein Wurzelorgan, der gehört zu unserer absoluten Erdung, zu unserem absoluten Wohlgefühl und wird gleichermaßen doch so häufig vergessen für das Immunsystem und damit auch tatsächlich die Verbindung zur Mundhöhle. Und gerade Menschen wie Long-Covid, Post-Covid oder Post-Vaccin-Begleiterscheinungen, die davon betroffen sind, haben häufig auch ein Thema im Darm. Und das präsentiert sich natürlich als allererstes ganz oft in der Mundhöhle. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Zusammenspiel extremst wichtig ist. Und Ruth bringt uns mit ihrer Erfahrung und Tiefe genau durch diese komplexen Verbindungen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auf eine spannende und aufschlussreiche Folge und vor allen Dingen auch eine praxisnahe Diskussion und den Austausch mit dir. Starten wir direkt rein. Herzlich willkommen, Ruth Bialowons.
Herzlichen Dank, liebe Anne. Das ist ja eine so schöne Einleitung. freue mich auf jeden Fall mega, dass du mich eingeladen hast. Ich komme immer super gerne zum Gespräch mit dir. Mal davon abgesehen, dass wir uns hinter den Kulissen ja sowieso immer ganz, ganz viel austauschen und auch in Patientenbehandlungen bereits miteinander kooperieren, weil wir ja von den gleichen Denkmustern geprägt sind. Und davon gibt es noch nicht so viele da draußen. Und deswegen schätze ich unseren Austausch mega und freue mich heute, dass wir da noch mal tiefer einsteigen. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Du sagst es, wir haben ja heute eine Zeit, die wirklich sehr durchstrickt ist mit unterschiedlichen Belastungen. Und gerade auch die letzten 5 Jahre haben gezeigt, dass hier nochmal Themen auf die Wiedervorlage gekommen sind, die vielleicht bei vielen Menschen ins Abseits geschossen wurden oder wo man sich vielleicht auch so ein bisschen mit arrangiert hat. Man hatte zwar Themen und wusste, okay, hier ist eine Schwachstelle, da ist eine Schwachstelle. Ich habe auch öfters mal Erkrankungen oder Infekte, die ich nicht so schnell zurückkommen bekomme. Aber gerade durch dieses Thema Corona, was uns alle nochmal auf vielen Ebenen bespielt hat, sind ja auch wieder wirklich Gebrechen nochmal deutlich stärker nach vorne gekommen oder haben sich wirklich erstmal in Gänze und im Ausmaß gezeigt. Ich sage jetzt nur mal Thema Retroviren, Reaktivierung von EBV, also Epstein-Barr-Virus oder Zytomegalie-Virus, Borrelien, Babesien und diese ganzen kleinen Dinge, die unser Immunsystem sich vielleicht auch mal eingeladen hat und die man ja am Ende des Tages auch irgendwie immer wieder in Schach halten muss. Und gerade dann solche Zweitschläge, die dann rechts und links reinkommen, und das ist eben was, mit diesen Spike-Proteinen haben wir eine neue Geschichte einfach auf dem Gesundheitsmarkt gehabt und vor allen Dingen auch in den Ausprägungen der Menschen, wo dann auch die ersten Therapiekonzepte gar nicht so richtig geknackt wurden. Und heute, 5 Jahre später, merken wir, also ich habe es relativ früh schon in der Mundhöhle gesehen, dass einfach Themen an den Schleimhäuten sichtbar sind. Aber auch ich hatte noch keine groß breitflächige Idee, was wir da jetzt so machen könnten. Aber heute, 5 Jahre später, sehen wir, dass der Darm immer wieder extremst in Mitleidenschaft gezogen wurde, auch in diesem Punkt. Man kann ja schon sagen, jeder hat ja in irgendeiner Form Berührung mit dem Thema gehabt. Ob das jetzt eine Corona-Infektion war oder ob das jetzt dann Post-Covid, Long-Covid, wie auch immer man das nennen will, oder vielleicht auch durch die Post-Vac-Thematik nochmal aufgepusht wurde. Aber wir können ja unterm Strich sagen, eigentlich ist jeder mit diesem Thema mehr oder weniger konfrontiert. Und gerade in unserem Austausch der Behandlungen ist das ja ganz häufig auch immer wieder Thema. Und sag doch vielleicht mal einfach aus deiner Sicht, wie siehst du das Thema, was siehst du in deiner eigenen Praxis? Denn es hören ja auch immer ganz viele Therapeuten und Ärzte zu. Und ich sehe, dass da viele noch so ein bisschen schwimmen oder diesem Thema noch nicht genug Aufmerksamkeit geben.
Vor allen Dingen, weil ja auch im Prinzip da draußen noch nicht so hundertprozentig angekommen ist, wie wichtig eben dieses Schleimhaut-assoziierte System ist. Also das heißt, Schleimhaut beginnt hier oben im Mundbereich, in der Nase und endet am After und kleidet erstmal alles von innen aus. Das muss einem schon mal klar sein. Deswegen kann man hier auch grundsätzlich sagen, okay, da gibt es garantiert eine bestimmte Wichtigkeit, die auf jeden Fall jetzt schon eine Vermutung zulässt, dass wir irgendwie da mal hingucken müssen. Am Anfang habe ich tatsächlich, als das so losging mit den Covid-Infektionen, mit dem Spike-Kontakt und dann eben auch die ersten Leute in meiner Praxis aufgeschlagen sind, die eben durch die Impfung zu Schaden gekommen sind oder die durch das Virus zu Schaden gekommen sind, auf lange Sicht gesehen, habe ich ja per se schon immer mir auch den Darm und die Schleimhäute angeschaut, weil das ist ja die Basis aller immunologischen Prozesse, bedeutet, spielt in der Behandlung, die wir schon immer gemacht haben, eine sehr, sehr große Rolle. Und ich war von Anfang an relativ stark davon überzeugt, dass hier eine Wichtigkeit oder ein Fokus gesetzt werden muss, schon allein deshalb, weil im Darm so oder auf den Schleimhäuten so viele dieser sogenannten ACE2-Rezeptoren sitzen, über die übrigens das Spike-Protein die Zelle betritt. Da ist schon mal ein Zusammenhang, der nicht aus meinem Kopf entstanden ist, weil ich esoterisch daran glaube, dass ein Darm irgendwie saniert werden muss, sondern weil es da biologische und pathologische Prozesse gibt, die einfach klar sind. So. Ich habe mit vielen Ärzten auch in dieser Zeit natürlich gesprochen und mich ausgetauscht, auch Ärzte, von denen ich eine sehr hohe wissenschaftliche Meinung habe. Und ganz viele von denen waren lange Zeit der Meinung so, der Darm, das ist zu vernachlässigen. Und das ist es nicht. Aber heute wissen wir, jetzt 5 Jahre später, auch quasi mit dieser Erfahrung dieser wirklich vielen Menschen, die wir bislang ja auch gesehen und behandelt haben, dass der Darm eine entscheidende Rolle in dem Bereich Covid spielt, in dem Bereich Spike und Spike-Schäden spielt und dass es sogar Hinweise darauf gibt, noch nicht abschließend alles belegt, deswegen sage ich das hier vage, dass auch das Spike eine Persistenz in den Schleimhautzellen hat und dort zu der Bildung von Toxinen auch im Mikrobiom beiträgt, weil es nämlich auch die Bakterien befallen kann, die in uns wohnen, die dann wiederum nachhaltig einen Schaden auslösen, weil es eben Toxine sind, das sind Giftstoffe. Giftstoffe müssen irgendwie auch ja entgiftet oder entlastet werden im System. Die führen aber wiederum auch zu weiteren Schäden und Entzündungsprozessen. Ja. Und das ist eben das, was wir sehen. Starke Entzündungsprozesse bis hin zu erschöpften Entzündungsprozessen. Was aber alle mitbringen, ist halt einfach eine massive Erschöpfungsthematik und entzündliche Prozesse, die alle Organsysteme des Körpers angreifen. Und das ist halt das, wo wir jetzt anfangen, immer mehr zu clustern und zu sagen, okay, welche Systeme sind betroffen, wozu gibt es schon Daten? Und dann uns darüber Gedanken machen, wie kann man jetzt diese einzelnen Systeme abklären, weil es gibt ja auch immer noch nicht den einen Biomarker, der jetzt Long-Covid belegt oder Post-Vac belegt, ja, den gibt es nicht. Und auch wenn viele Leute natürlich sagen, ja, aber man kann ja Spike dann im Blut nachweisen, in Lymphozyten, in Immunzellen oder in Exosomen, belegt es das aber noch nicht. Und da muss man immer vorsichtig sein. Es gibt keine Korrelation zwischen der Enge dieser nachgewiesenen Spikes und der Krankheitslast tatsächlich. Da hat die Charité eine Studie zu veröffentlicht, dass es nicht der Fall ist. Das kann ich aus der Praxis tatsächlich auch bestätigen. Jetzt werden ganz viele da draußen schreien, aber ich habe das und dann habe ich Apherese gemacht und dann ging es mir besser. Und dann sage ich, das freut mich für dich, dass es dann für dich geholfen hat, ist toll, aber man kann es nicht verallgemeinern.
Das ist genau der Punkt und vielleicht können wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, was vielen nicht bewusst ist, die denken jetzt vielleicht, okay, dann ist es jetzt mal der Darm, dann saniere ich den Darm und dann ist es ja vielleicht besser. Aber gerade die Spikes sitzen natürlich oftmals in den sehr feinen Geweben und in den sehr empfindsamen Geweben, wie beispielsweise Bauchspeicheldrüse und belasten natürlich da auch das Verdauungssystem. Das heißt, wenn ich den Darm saniere, habe ich jetzt nur bedingte Arbeit gemacht. Und du hast eben auch die ACE-Rezeptoren angesprochen oder eben die Bakterien, die letztendlich dann ja auch dazu beitragen, Lipopolysaccharide, LPS und so weiter zu bilden, die dann ja auch entsprechend mit den Toxinen und wenn du dann die Darmschleimhaut eben nicht ganz geschlossen hast, Leaky Gum, Leaky Gut ist mittlerweile ein Begriff für jeden. Das heißt, wir haben eine durchlässige Darmschicht, die Giftstoffe nicht sicher austransportiert, sondern die letztendlich wieder zurück in den Körper schießt. Aber was vielen nicht bewusst ist, dass wir hier auch eine große Korrelation zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
Absolut.
Ja, und das ist eben was, dann haben die beispielsweise Bluthochdruck oder sie haben verschiedene andere Themen, die erstmal so nach unserem modularen Schubladensystem gar nicht mit dem Darm in Verbindung gebracht werden.
Total singulär wird das betrachtet. Das ist ein total großes Problem. Aber es gab ja jetzt die gute Veröffentlichung, ich meine, es war Harvard, die eben gezeigt haben, dass in den arteriosklerotischen Plaques, ja, also den Plaques, die, wo immer gesagt wird, das ist das Cholesterin, ja, dass in diesen Plaques aber Bakterien der Mundhöhle waren.
Ja. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Das ist nochmal, da können wir nochmal einen Riesenblut draus aufmachen.
Auf jeden Fall. Aber die Zusammenhänge sind komplexer, will ich damit sagen. Es ist eben nicht schwarz-weiß und es ist A oder es ist B, sondern es ist eine Mischung aus A, B, C und D gemeinsam verkoppelt. Und deswegen kann man das auch nicht einzeln behandeln. Es ist ein Multisystemproblem. Übrigens, wie jede chronische Erkrankung ein Multisystemproblem ist, wir versuchen es in Schubladen zu packen und wir versuchen es natürlich, ich sag jetzt mal, für den dümmsten anzunehmenden User, Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden beleidige, runterzubrechen. Ja, okay, Bluthochdruck, Blutdrucksenker, Arteriosklerose, Fettsenker, bla bla bla. Das greift aber einfach zu kurz.
Absolut. Weil der Körper ist so vielschichtig. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal nur aus der Mundhöhle gehen und hier Störfelder haben, Stressfaktoren haben, die unser Immunsystem permanent reizen, dann haben wir vielleicht erstmal kein Thema damit, weil wir sagen, ich habe ja keinen Schmerz, es ist alles gut. Ich habe zwar vielleicht ein bisschen kurze Zündschnur gerade, aber ist ja auch gerade ein bisschen viel, ne? So, dann hat man wieder seine Erklärungen und dann kommt der erste Infekt. Dann kommt vielleicht ein bisschen Verdauungsstörung hinzu, dann sucht man hier, dann sucht man da. Aber letztendlich sind die Themen ja auch miteinander gekoppelt, weil der Körper Stress immer auf der gleichen Ebene verarbeitet. Egal, ob das jetzt emotional-mentaler Stress ist oder ob das wirklich physiologischer Stress in Form von Entzündungen oder Viren, Bakterien, Pilzen, was auch immer ist. Es ist das gleiche Signal und der Körper muss genau das letztendlich in die biologischen Kaskaden oder biochemischen Kaskaden übersetzen, weil dieser Stress muss ja verarbeitet werden. Das heißt, wir haben eine Anspannung im System, strukturell, muskulär. Das Ganze geht meist so, dass man sich eher zusammenzieht, dass man unter Umständen auch die ganze vordere Kette, da wo die ganzen Organe liegen, Bauchorgane und so weiter, ja auch immer einen Push bekommt. Dann haben wir die Giftstoffe, die in uns selber entstehen. Ich will jetzt gar nicht so viel auf LPS, TMAO und wie sie alle heißen, aber das sind...
Ammoniak ist auch ganz interessant.
Das sind wichtige Dinge, die natürlich, die können wir auch alle untersuchen. Da würde ich gerne gleich nochmal für die Therapeuten drauf raus. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer nur ganz intensive, teure, spezialisierte Untersuchungen machen müssen, aber es geht darum, wenn die Menschen an einem Punkt sind, wo es nicht mehr weitergeht, dann reicht nicht eine Darmspiegelung, dann reicht auch nicht ein EKG, sondern dann müssen wir funktionell schauen, wo ist denn jetzt die Blockade? Wo haben wir denn den Stressträger? Und es ist ja immer so, dass es am Ende das Fass der Belastungen ist. Und wenn wir jetzt beispielsweise so eine Covid-Geschichte haben und wir haben aber noch hier beispielsweise eine Stressfacette aus dem Immunsystem und dann haben wir hier ein Leaky Gut, was vielleicht auch schon vorher immer Bestand hatte, man hat es aber so nicht gemerkt, dann haben wir ja ein Korrelat an Giftstoffen. Dann sind wir vielleicht noch verspannt, weil wir total viel Stress haben, dann können wir auch schon gar nicht entgiften, dann funktioniert die Schilddrüse nicht optimal, die Niere hat auch ein bisschen Stress, ACE-Hämmer, Renin-Angiotensin-System, Blutkreislauf und so weiter. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Vielleicht kannst du da nochmal gerade auch aus Therapeuten- und Ärztesicht nochmal ein bisschen aufklustern, was da vielleicht wichtig ist, auch sich wirklich nochmal anzuschauen und sich bewusst zu machen auf einer ganz einfachen Ebene. Wir müssen jetzt nicht tief in dieses Renin-Angiotensin-2-System eintauchen.
Nee, das wird jetzt, glaube ich, auch echt zu weit führen. Aber also ich glaube, ein sehr guter Trick, ja, um auch den Überblick nicht zu verlieren.
Genau, das ist
aber wichtig. Im Prinzip zu gucken, worum muss ich mich vielleicht jetzt hier zuerst kümmern? Könnte sein, dass man sich zuerst mal fragt, okay, welche Systeme im Körper brauchen eigentlich die meiste Energie? Weil der Körper braucht Energie, um zu heilen. Ganz offensichtlich hat er keine. Das ist nicht esoterisch, das ist reine Biochemie. Dann kann man sich überlegen, okay, die großen Systeme, die die Energie brauchen, Nervensystem, dazu gehört das Gehirn. Verdauungssystem, dazu gehört der ganze Mund bis zum After. Immunsystem, die Muskulatur, das Herz-Kreislauf-System und die Lymphe. Die Lymphe gehört natürlich eigentlich zum Immunsystem, aber Lymphe ist auch Entgiftung. Deswegen passt es dann zum Thema so Entgiftung, Giftstoffe und wo geht das alles hin? So, wenn wir diese sechs Systeme uns angucken und sagen, okay, wir einigen uns jetzt mal darauf, das sind die großen sechs, die brauchen die meiste Energie. Und wenn dort ein System oder zwei oder drei gestört sind, überrepräsentiert sind, die meiste Energie abziehen, wird für den Rest nicht mehr viel übrig sein. So, dann kann ich hingehen und kann anhand einer sehr guten Anamnese mit dem Patienten ja schon mal clustern, was ist bei dem betroffen? Hat er ein Problem im Nervensystem, total viel Stress, angespannt sein oder eine sogenannte Dysautonomie, also bedeutet auch die Steuerung des Nervensystems funktioniert nicht mehr, ja, ich kann auch nicht mehr schlafen, ich habe tatsächlich Herzrasenattacken und solche Dinge. So, dann kann ich gucken, hat er ein Problem im Herz-Kreislauf-System, Blutdruck lässt sich messen, Puls lässt sich messen, HRV lässt sich messen. Und ich kann gucken, ob die zum Beispiel, wenn es jetzt spezifisch um Long-Covid geht, zum Beispiel ein venöses Pooling haben in einem Schellung-Test. Macht übrigens auch niemand mehr, ist aber so geil, weil so einfach durchzuführen. Ja.
Klär doch kann mal ganz kurz, was das ist, weil das wissen, glaube ich, nicht alle.
Also ein Chelung-Test ist ein ganz altes diagnostisches Tool. Das haben früher die Kardiologen benutzt, um eine Herz-Kreislauf-Regulationsfähigkeit zu untersuchen. Da misst man wirklich ganz banal den Blutdruck und den Puls. Und zwar erstmal im Liegen. Und dann lässt man den Menschen aufstehen und lässt den 10 Minuten stehen und misst während dieser 10 Minuten immer wieder Puls und Blutdruck. Guckt, was mit den Werten passiert. Und dann legt man ihn wieder hin und guckt dann wieder, wie das ganze System wieder runterfährt. Also wir haben wie so eine Kurve, das System fährt hoch und fährt wieder runter. Das wäre eine ganz normale physiologische Antwort des Herz-Kreislauf-Systems auf das Aufstehen. Ja? Und bei den Leuten, die dort ein Problem haben, schießt vielleicht der Puls ganz hoch, sackt vielleicht der Blutdruck ab. Und wir gucken uns dann auch an, so sackt das Blut in die Beine? Werden die Füße vielleicht blau? Ja, ist echt was wir jetzt regelmäßig bei unseren Long-Covid-Post-Vac-Patienten sehen, weil die nämlich genau da Probleme haben. Entzündungen im Gefäßsystem, sowohl über Autoantikörper als auch eben über Entzündungsprozesse. Guckt sich übrigens keiner an. So ein einfaches Tool, ja. Und sagt uns halt unglaublich viel über dieses sogenannte posturale Tachykardie-Syndrom, also POTS, ja. Das heißt eine Fehlsteuerung zwischen Gefäßen und Nervensystem, ja. Also guck mal, ich habe noch gar nicht viel mit dem gemacht und habe jetzt aber schon ultra viele Informationen bekommen.
Ja, vor allen Dingen wichtig ist auch, es ist ja nicht teuer jetzt in dem Moment. Also
in dem Moment?
Ja, genau. Ja, es heißt ja immer, wir brauchen immer diese ganzen großen Diagnostiken und manchmal sind es ja auch die einfachen Sachen, die man erstmal testen kann, um dann schon mal so ein Umfeld und einen Umriss zu bekommen.
So, und der Mensch wird dir auch erzählen, zum Beispiel, ob er kalte Hände, kalte Füße hat, ob er Kribbelparästhesien hat, ja, die zum Beispiel über den Tag kommen, wie Ameisen laufen und solche Dinge. Das sind alles anamnestische Daten. Da muss ich noch gar keine Probe gemacht haben, um eine sogenannte Small-Fiber-Polyneuropathie rauszufinden, sondern das ist eigentlich eine klinische Diagnose. Und wenn man die Neurologen fragt, machen die das klinisch? Hat noch 0 Euro bis auf das Gespräch gekostet. Ja, so. Wir können ja auch Temperaturempfinden über das Dranhalten von kalten und warmen Gegenständen testen. Man kann das Vibrationsempfinden mit einer Stimmgabel untersuchen. Ja, das sind alles Dinge, die wir alle, also wir Humanmediziner zumindest, dafür kann ich ja jetzt nur sprechen, ich habe ja keine Zahnmedizin studiert, im Studium gelernt haben. Oder vielleicht auch in unseren praktischen Einsätzen gelernt haben. Das sind alte, total valide, sehr gute und sehr kostenneutrale Untersuchungsmethoden. Und da kriege ich extrem viel drüber raus. So. Und beim Darm ja genau das Gleiche. Ich kann ja fragen, wie ist deine Verdauung? Hast du Bauchschmerzen? Hast du Unverträglichkeiten? Reagierst du auf gewisse Lebensmittel, zum Beispiel histaminhaltige? Gibt einen sofortigen Hinweis darauf, ob jemand vielleicht mit den Mastzellen ein Problem hat? Oder wenn der von Flushes redet, nach dem Essen kriege ich immer so ein rotes Gesicht, ne? Oder ich kriege einen Hitzeflash. Oder wenn er erzählt, ich habe Ausschläge, ich habe irgendwie Urtikaria, also so einen juckenden Ausschlag, dann weiß ich doch schon, okay, das ist doch ein Thema, das muss doch wahrscheinlich physiologisch mit Mastzellen und den aktivierten Systemen zu tun haben. Kriege ich super viel drüber raus. Und auch zum Beispiel, wenn du dann fragst, hey, wie ist es mit deiner Kognition? Hast du Brain Fog? Hast du Kopfschmerzen? Hast du Migräne? Hast du Konzentrationsstörung und diese ganzen Dinge, die bringen dich extrem weiter. So. Und bei der Lymphe lässt es sich körperlich ja untersuchen, weil du weißt, wie ein Gewebe aussieht, was einen Lymphstau hat. Das ist so richtig verbacken, teigig. Also das Gewebe, wie sich das schon anfühlt in der Hand. Du weißt genau, was ich meine. Es ist aber eine Frage von, der Mensch muss sich dann einfach mal ausziehen. Ja, ich muss das Gewebe anfassen. Ich muss quasi wirklich eine manuelle Untersuchung durchführen. Da kriegst du sofort einen Eindruck. Du weißt genau, was da los ist. Und dann hast du, und jetzt habe ich noch kein Blut abgenommen. Jetzt habe ich noch keinen einzigen Stuhltest gemacht, keine teuren Untersuchungen durchgeführt. Aber ich habe einen Eindruck und du kannst die Leute auch fragen, hast du häufig Infekte? Hast du mit Epstein-Barr-Virus schon mal Kontakt gehabt oder mit Borrelien? Hast du, keine Ahnung, hast du immer wieder Halsschmerzen? Hast du Aften im Mund? ja, die auf Coxsackie-Viren hindeuten. Übrigens ein Virus, was total unterschätzt ist, was aber bei diesem Thema sehr häufig aktiviert wird und übrigens auch ein Enterovirus ist. Es befällt den Magen-Darm-Trakt.
Ja, das ist genau, das ist das ja. Weißt du, Mundhöhle,
ja.
Darm.
Ja.
Und da kann ich nochmal ganz kurz einkrätschen, auch hier an dieser Stelle an eurer Seite als Mediziner mal kurz fragen, was ist eigentlich mit der Mundhöhle los? Und da müssen wir jetzt gar nicht fancy in irgendwelche Kiefernekrosen abtauchen, die auch natürlich da sein können auf unterschiedliche Art und Weise. Aber hier siehst du ja auch schon Thema Mundatmung. Können wir nachher nochmal kurz was
ja,
zu sagen?
Ja, super, gern.
Und ganz wichtig ist auch das Thema Parodontitis. Du hast es ja eben schon gesagt, die Keime werden überall im ganzen Körper verteilt, logischerweise. Und das Thema Parodontitis ist eine Zahnfleischentzündung, die sich natürlich auch dann entsprechend durch den ganzen Körper zieht. Ja, und alleine das beeinflusst ja dann auch die Schleimhäute bzw. den Magen-Darm-Trakt. Nur das mal am Rande.
Und das Immunsystem, weil es permanent etwas in Schach halten muss, was uns potenziell gefährden könnte. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, der Körper fokussiert seine Ressourcen immer auf das, was ihn am wahrscheinlichsten umbringen wird.
Mhm.
Ich finde das einfach, es hört sich zwar so rabiat an, aber genauso funktioniert das. Habe ich jetzt also quasi im Mund alles voller Bakterien, ja, dann ist doch mein Herz relativ nah dran. Und es ist auch ein sehr wichtiges Organ, habe ich gehört.
Ja.
Und wenn jetzt quasi diese Bakterienlast sich auf das Herz überträgt, nennt man das übrigens Myokarditis. Ja? Und das ist ein Riesenthema. Also wird der Körper doch sicherlich versuchen, diese Belastung irgendwie zu kontrollieren. Hat gleichzeitig vielleicht weniger Kapazitäten für andere Dinge. Ja, braucht super viel Energie. Und wird aber an anderer Stelle vielleicht einfach Striche machen müssen. So. Und so kann man sich das im Prinzip, das ist natürlich jetzt hier ganz hart vereinfacht, ja. Aber ich finde, dieses Gedankenexperiment hilft schon mal, um zu verstehen, okay, warum reagiert mein Körper jetzt so? Wieso macht er das so?
Mhm.
Und für den Menschen, mit dem ich dann spreche und ihm das erkläre, wird quasi auch diese Blackbox so, mein Körper macht irgendwas und ich weiß gar nicht wieso, zu einem wirklich eher verständlichen, nicht mehr Blackbox, sondern Whitebox vielleicht, umgebaut. Mhm. Erstens schafft das Verständnis für sich selber, was extrem wichtig ist, damit ich weiß, wie ich mich verhalten kann. Und zweitens wird es dann auch greifbarer.
Mhm.
Und alles, was greifbarer wird, fühlt sich nicht nach Ausgeliefertsein an. Weil das ganze Thema, also das, was meine Long-Covid- und Post-Vac-Patienten mir berichten, ist eben, dass sie sich ihren Symptomen hart ausgeliefert fühlen, sich überhaupt nicht mehr Vertrauen in ihren Körper geben können, weil der macht irgendwas und ich verstehe es nicht. Und meine Kollegen da draußen haben verpasst, den Menschen die Zusammenhänge so zu erklären, dass sie wieder Herr der Lage werden. Und das ist halt für mich in meiner Arbeit das entscheidendste Tool, dass ich den Menschen erkläre, ein Symptom, das Gefühl, was du jetzt hast, dass das, was dein Körper jetzt zeigt, könnte folgende Erklärung haben. Damit habe ich keinen Anspruch auf hundertprozentige Richtigkeit. Es sind natürlich immer Annahmen und Annäherungsversuche an ein Erklärungsmodell, was aber sehr nah an einer biochemischen Plausibilität ist. Und dadurch schaffe ich aber eine Akzeptanz in den Menschen, die sagen, okay, jetzt verstehe ich meine Bakterien, das ist alles durcheinander, ich habe so eine hohe Giftbelastung, wie soll meine Leber das machen? Kein Wunder, dass ich um 3 Uhr wach werde. Ja, und wenn diese Mechanismen passieren, sage ich dir, dann passiert das, was passieren soll. Erstens, die Acceptance führt dazu, dass der Widerstand weggeht. Wenn ich den Widerstand loslasse, komme ich in eine bessere Ruheposition für mein Nervensystem, weil Widerstand ist Stress. Stress aktiviert den Sympathikus, den Stressnerven. Der Entspannungsnerv wird abgeschaltet. Ich komme nicht in die Regeneration. Und wir sagen immer, Resistance is suffering. Ja, das ist so. Wenn du die ganze Zeit im Widerstand bist, das will ich nicht, das will ich nicht, geht die ganze Energie da rein, dass du versuchst, etwas zu verhindern, was du gar nicht aufhalten kannst. Und wenn wir dann in die Akzeptanz gehen, das bedeutet im Übrigen nicht, dass ich akzeptiere, für immer krank zu sein, sondern dass ich für den Moment annehme, dass es gerade nicht gut läuft. So, und aus dieser Akzeptanz und dieser Entspannungssituation dann, ja, und dass ich nicht morgen irgendwo angekommen sein muss, da kann ich anfangen zu regulieren. Weil die Regulation geht nur im vegetativen Nervensystem auf der Entspannungsseite.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen müssen wir auch alle mal verstehen, dass man eine Sache, die man vielleicht seit Jahren auch so gemacht hat im Grundmuster, in seiner, sag ich mal, Lifestyle-Strategie, natürlich nicht mit einer Pille wieder wegbekommt. Viele sind ja auch natürlich sehr ungeduldig, weil sie sagen, ja, jetzt nervt's mich aber und jetzt muss es irgendwie total schnell weg sein. Sind aber nicht bereit, den Nährboden zu ändern, auf dem die Dinge natürlich dann auch entstanden sind. Oftmals ist es aber auch so, und da habe ich jetzt mehrere aktuelle Fälle diese Woche in der Praxis gehabt, die wissen, dass sie Long-Covid haben, und oder zumindest mal diese Erscheinungen haben und waren auch schon bei verschiedenen Ärzten, weil sie ja selber auch einen bestimmten Leidensdruck haben, dann sind bestimmte Sachen verändert worden, aber nicht in der Konsequenz. Das heißt, da ist nicht nach den Nährstoffen geschaut worden, da ist nicht nach dem Darm geschaut worden, da hat man auch nicht mal vielleicht irgendwelche anderen Tests gemacht, sondern man hat im Endeffekt dem Patienten so sich selbst überlassen und gesagt, ja, dann nehmen Sie halt mal ein bisschen das und ein bisschen das und dann wird das schon wieder und ein Probiotikum noch und dann passt das. Das kann ja nicht funktionieren, weil der Körper, muss man auch mal verstehen, der ist grundsätzlich immer für uns. Der macht das ja nicht, weil er jetzt uns hier in den sicheren Tod schicken möchte, sondern wir haben ja auch
ganz genau nicht.
Und wir haben ja eine Art Immunsymbiose. So muss man sich das auch mal vorstellen. Das heißt, der Körper ist so schlau, dass er sich von Keimen, Bakterien, Pilzen auch irgendwas erhofft im Sinne von, dass bestimmte Regulationen nochmal eintreten. Letztendlich versucht er immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen, auch über eine Erkrankung. Und wenn wir dann verstehen, was hat denn dieses Bakterium, was haben die Staphylokokken, was haben die Streptokokken, was haben die Candida-Pilze oder wie auch immer für grundsätzliche Ideen für den Körper, können wir natürlich auch noch mal ein bisschen mehr verstehen. Dafür müssen wir aber bereit sein, eine komplexe Sichtweise als Behandler natürlich auch einzunehmen und nicht zu sagen, okay, wir machen das, oh, das war's nicht, ja, dann müssen Sie woanders hingehen. Also da möchte ich auch noch mal kurz zu plädieren. Das ist auch das, was ich in der Akademie immer wieder sage. Man muss nicht alles selbst behandeln können, aber wichtig ist zu erkennen, welche Schnittstellen, welche Rädchen hier einfach blockiert sind. Und dann eben maßgeschneidert für den Patienten die Architektur zu übernehmen, damit er weiterkommt und nicht einfach nur sein Programm abzuspielen.
Vor allen Dingen finde ich total krass, also total cool, dass du das nochmal so sagst, denn ich sehe ja in der Regel Patienten am Ende ihrer Reise. Heißt nicht vor ihrem Tod, ja, Gott sei Dank sind die das nicht, sondern am Ende einer langen Reise. Die waren im ganzen Gesundheitswesen unterwegs, sind in der Regel sehr enttäuscht worden, haben in der Regel sehr, sehr viel Geld, vielleicht auch für unsinnige Diagnostik und Therapien ausgegeben. Und ich sehe halt, dass niemand mit einem Fahrplan und einem roten Faden zu mir kommt. Das heißt, die Leute sind zum Teil 3-4 Jahre irgendwo in Behandlung und niemand von den Behandlern hat sich auch einfach mal die Mühe gemacht, sich die Basics anzugucken. Mhm. Die kommen mit einem Omega-3-Index von 3. Mhm. Ja, also wie kann das sein nach 4 Jahren Krankheit, wenn der zwischen 9 und 11 liegen sollte? Warum hat das niemand gemessen, wo doch Omega-3 und das zeigen Daten, so entscheidend wichtig ist für die regenerativen Prozesse. Oder was ich auch ultra häufig sehe, und das erschreckt mich dann auch, ehrlich gesagt, ich kenne kaum einen Long-Covid-Patienten, der eine gute Blutzuckerregulation hat. Die sind alle fehlreguliert. Und wenn wir dann gucken, wie die in der Nacht regulieren, dann haben die Unterzuckerzustände, die natürlich massiv auf Stress hinzeigen und auf eine Insulinresistenz hindeuten und, oder auf eine Ernährungsweise, die eben gar nicht dazu passt, was diese chronische Erkrankung jetzt eigentlich bräuchte, na, hat aber kein Mensch untersucht. Oder Leute, die dann mit Fatigue kommen, wo niemand über Jahre trotz hunderttausender IHHT-Behandlungen nicht auf die Idee gekommen ist, einfach mal eine Schlafanalyse zu machen, und quasi dann hier das massive Schlafapnoe-Syndrom übersehen wurde oder die Mundatmung übersehen wurde oder. Ja, es wird dann immer gleich im Prinzip mit so fancy Methoden dem Patienten da sozusagen angelandet. Du musst jetzt die Infusion machen, du musst jetzt das Höhentraining machen, du musst jetzt die Apharese machen, du musst jetzt diese Behandlung machen und so weiter. Aber eigentlich sind die Fragen oder die Untersuchungen gar nicht gemacht worden, die mir überhaupt beantworten würden, ob diese Behandlung für diesen Menschen eigentlich sinnvoll ist. Ja, und darüber könnte ich mich natürlich jetzt 100 Jahre aufregen. Ich möchte auch keinen anklagen. Ich möchte einfach nur dafür sensibilisieren, zu sagen und an sich selber nochmal zu überprüfen, habe ich die sehr naheliegenden, wahrscheinlichen Dinge mir angeguckt, die wenig Geld kosten, die wenig Aufwand machen, weil ich kann ja erstmal mit dem Patienten reden. Ja, ich kann ja erstmal diese ganzen Sachen erheben. Ein Blutzucker-Tracking ist auch nicht besonders teuer. Ja, und kann ich nicht erstmal auch mit dem Menschen anfangen, seine Basis komplett nochmal zu überarbeiten? Also, das kann man, weil ich mache das so tatsächlich. Ich beginne immer mit der Basis, weil die meisten Leute einfach zwar schon mit fancy Laborwerten kommen, aber entweder konnte die den keiner interpretieren, keiner hat daraus irgendwas gemacht, ja, oder es folgten halt die falschen Schlüsse daraus, ja. Und das sind halt genau die Dinge, die mich so wahnsinnig machen, ehrlich gesagt, weil ich dann quasi anfange, meinen wirklich herausragendes Expertenwissen, ich sage es jetzt einfach mal so, ich bin ja wirklich sehr, sehr, sehr intensiv weitergebildet, benutze ich dann dafür, mit Leuten über Blutzuckermanagement zu reden. Ich mache das, weil ich halte es für wichtig, aber es eigentlich braucht es ja meinen Expertenstatus dafür nicht, das könnte jeder andere auch. Ne? Und von daher machen wir das in der Praxis ein bisschen anders mittlerweile. Ich habe ja tolle Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite. Da gibt es eben unterschiedliche Expertisen. Und dann nimmt vielleicht meine Ärztin in Weiterbildung, die eine ganz tolle Ärztin ist, super, super motiviert, die Leute an die Hand zur Blutzuckerregulation, trainiert das mit denen. Und ich mache dann die fancy Sachen mit dem Immunsystem oder sowas. Ne? Also da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Aber bitte vergesst und unterschätzt nicht die Macht der Basics. Weil die meisten haben an den Basics noch nicht gearbeitet. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass die, wenn die sagen, sie essen gesund, auch gesund essen. Das muss man erstmal checken, ob das stimmt.
Ja, und du sagst jetzt auch ganz wichtig, genau zur Blutzuckerregulation. Da hast du ja letztens, habe ich mitbekommen, auch einen schönen Test gemacht oder eine, sage ich mal, eine Live-Fortbildung als Challenge auch gemacht. Fortbildung insofern, weil man, glaube ich, selber als Teilnehmer dann einfach auch sehr, sehr viel über seine Gewohnheiten gelernt hat, weil gerade die Menschen, die denken, ich esse doch ganz gesund, ich esse doch Gemüse, ich esse doch ausgewogen, ich mache doch schon so viel, haben teilweise Muster, die sie so natürlich nicht erkennen. Und darüber hinaus ist es natürlich dann auch einfach mal wichtig, jeder Stoffwechsel ist ja ein bisschen genetisch anders eingestellt. Und auch da kann man natürlich nochmal hingucken, aber um überhaupt mal zu verstehen, was ist denn das jetzt eigentlich und was kann ich jetzt hier schon verändern? Auch das Thema der Mundatmung ist ja jetzt, sage ich mal, wirklich was, was mich jeden Tag in der Praxis trifft. Also ich habe wenig Patienten, die keine Mundatmung haben. Und da geht es nicht darum, dass du den ganzen Tag nur mit offenem Mund durch die Gegend läufst, sondern es ist das, was im Schlaf passiert. Und wenn wir diese ganzen Themen tagsüber schon haben und dann nachts eben noch mit offenem Mund schlafen oder zwischendurch dann wieder Zähne pressen, weil der Körper das Notfallprogramm schaltet und damit dann wieder versucht, irgendwo uns in einen gewissen Wegzustand zu bringen, damit wir quasi aus diesem Notzustand herauskommen, haben wir ja permanent diese Stressspitzen. Dann vielleicht eine schlechte Blutzuckerregulation. Dann hast du zum Beispiel auch unter Umständen Sodbrennen oder so leisen Reflux. Das können alles Themen sein, die nicht nur mit der Ernährung zu tun haben oder mit einem schwachen Magen-Darm-System, sondern eben mit dieser Stressachse Mundatmung. Und deshalb finde ich das in dem Fall erstmal super, dass du überhaupt das Thema Mundatmung ansprichst. Ja, da geht mein Herz ja schon wieder auf, weil das einfach so wichtig ist, zu verstehen, dass das auch ein Basic ist, an das aber niemand denkt. Ja, und genauso basic ist natürlich die Blutzuckerregulation.
Total. Ja, und die Ernährung, also es ist ja, das Ernährungsthema ist ja so ein bisschen auch ein religiöses Thema, ja,
ja.
Was halt sehr stark polarisiert, und am Ende ist es auch interessant, dass die Leute sich dann selber im Prinzip angegriffen fühlen, wenn man dann anfängt, an der Ernährung herum zu, ich sag mal, zu verbessern, ja. Weil meine Intention ist niemals die Kritik im Sinne von du, was bist du doof, sondern ich sage immer, schau, irgendetwas passt für dich noch nicht. Ganz offensichtlich wählst du sehr gesunde Lebensmittel, aber scheinbar passen die nicht zu dir. Ja, das ist nicht das Richtige. So, und dann gibt's ja diese Haferflocken-Diskussion, ja, wo ich dann sage, Porridge ist kein gesundes Frühstück. Das polarisiert natürlich, aber die Frage ist, für wen, in welcher Mischung ist das gut und für wen ist das nicht gut? Und das hängt einfach auch mit der eigenen Blutzuckerregulation wiederum zusammen. So. Und es gibt eben, dann darf man als Mensch da vielleicht einfach auch mal offen sein, die Dinge nicht auf die persönliche Ebene heben, weil ich habe damit, das ist doch kein persönliches Ding. Tut mir leid, dafür habe ich eine sehr große therapeutische Distanz und auch, das ist mir auch egal, was jemand persönlich da macht, kann er machen, was er will. Aber er muss schon bereit sein, im Prinzip all diese Dinge einmal zu hinterfragen und zu beleuchten, weil nur so bekommen wir einen guten Einblick, was wirklich passt. Aha. Und dann zeigt sich nämlich auch, dass die gesunde Ernährung, wie die propagiert wird, eben nicht für jeden stimmt, sondern dass wir diese gesunden Dinge einfach auch immer noch mal individuell runterbrechen müssen, was dazu führt, dass wir eben nicht alle in eine Schublade stecken können und es den für den dümmsten anzunehmenden User sozusagen diese eine Ernährung gibt, sondern wir müssen uns die Mühe machen, wenn wir es richtig machen wollen, uns individuell damit auseinanderzusetzen und zu überprüfen, wie geht's mir nach so einer Mahlzeit und ist es für mich richtig oder nicht? Und es hat weder was mit Schuld noch mit irgendwelchen Schamgeschichten zu tun, was ja in Deutschland ganz weit verbreitet ist. Ne? Ist mir auch ein totales Anliegen, das mal hier zu adressieren. Aber ja, es geht wirklich darum, einmal offen und unvoreingenommen zu sagen, hinzugehen und zu sagen, hey, das Erste, was ich machen muss, einmal meine ganzen Basics durchleuchten.
Auf jeden Fall finde ich ganz, ganz wichtig. Und zu diesen Basics gehört tatsächlich auch der mentale Nährboden.
Auf jeden Fall.
Welchen Stress setze ich mich oder welchem Stress setze ich mich tatsächlich jeden Tag aus? Wie ist das, wenn ich nach Hause komme? Bin ich da in einem ruhigen Feld oder habe ich da emotionalen Stress, weil ich vielleicht in irgendwelchen toxischen Dingen liege? Natürlich, Narzisstenthema, toxische Beziehung, kannst du Instagram hoch und runter scrollen. Aber es ist in der Tat so, unser Nervensystem ist natürlich permanent durch solche Sachen bespielt. Wir haben verschiedene Rezeptoren, wir haben die Augen, wir haben die Füße, wir haben die Haut, wir haben die Faszien. Das Bindegewebe kommt damit rein. Und wir haben natürlich das sogenannte Stomatognathesystem, also unser Kauorgan. Das ist im Endeffekt das eine. Aber unser siebter Sinn, der spielt ja auch damit rein. Ja, was habe ich für eine Vibration? Wie fühle ich mich? Was gebe ich ans Umfeld? Was sauge ich damit auf? Stört mich vielleicht schon die Anwesenheit von jemandem nur, dass ich da schon wieder auf hab acht bin und denke, oh Gott, was kommt denn jetzt schon wieder? Da kann ich noch so viel Nährstoffe reinziehen. Da kann ich noch so viel den Darm aufbauen. Da kann ich noch so sehr Atmung trainieren, meditieren oder durch den Wald gehen. Es geht in dem Moment einfach sofort wieder ein Peak hoch. Und dann haben wir wieder ein dysreguliertes Nervensystem, was uns quasi alle Neurotransmitter in einem platt macht, weil man hat auch festgestellt, dass emotionaler Stress tatsächlich wie die eine Zigarette, die das Vitamin C komplett leer macht, auch dass am Ende im Endeffekt auch die ganzen Neurotransmitter dadurch zerstört werden, was dann auch für unser Wohlempfinden natürlich einiges macht. So, und das verstehen, das in den Kontext zu bringen und im Endeffekt dann auch an dieser Stelle mal als Behandler den Spot da drauf zu bringen und zu sagen, das müssen wir uns auch anschauen. Nicht nur das, was wir fühlen können, was wir messen können, was wir im Urin, im Blut oder im Stuhl sehen, sondern tatsächlich auch das, was wirklich dann Phase ist. Ja, und
weißt
das,
du, was ich dazu auch echt noch total wichtig finde, ist, dass wir ja das sogenannte retikuläre Aktivierungssyndrom System in unserem Stammhirn haben. Und das ist, ich liebe es mittlerweile, ja. Ich habe mich eine Weile jetzt auch damit sehr intensiv beschäftigt. Es filtert alle Dinge, weil jeden Tag tausende, Millionen von Reizen kommen rein und ungefähr 1% davon kommt durch. Dieses Ras entscheidet, was durchkommt. Ja, 99% werden gefiltert, 1% kommt durch. Und dieses Ras ist darauf eingestellt, das zu filtern, was du suchst, was du rufst und was du dir herbeiredest. Und das ist nicht Esoterik, sondern das ist Neuroscience. Und das Interessante daran ist, wenn ich dann sehe, dass die Leute immer sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das wird ja nichts, das war schon immer so scheiße, da kann ich nichts ändern, ja? Dann wird, das ist etwas, was ganz unbewusst läuft und wo wir uns tatsächlich schulen dürfen, ins absolute Bewusstsein zu kommen und zu spüren, was mache ich hier eigentlich mit mir, wie spreche ich mit mir, wie spreche ich über mich und so weiter. Weil dieses Ras wird genau das filtern, was du herbeirufst. Also das heißt, wenn du sagst, es wird eh nichts, dann wird das Ras genau die Sachen durchlassen, die dir beweisen, dass du recht hast, dass es nichts wird. Oder wenn du sagst, das kann ich eh nicht essen, da kriege ich die und die Reaktion. Das heißt nicht, dass es nicht real existierende Unverträglichkeiten gibt, aber deine Reaktion wird stärker ausfallen, weil dein Ras genau darauf wartet, dass das jetzt passiert und der Körper wird das Signal stärker machen. Ja? Bedeutet auch im Umkehrschluss, und das ist jetzt die gute Nachricht, wenn du für dich dann herausgefunden hast, dass du vielleicht in diesem Negativspirale, Negativ-Talking, Negative-Thinking, wenn du da drin gefangen bist und die ganze Zeit, wenn du das herausgefunden hast für dich, ja, oder dich die ganze Zeit fertig machst, du kriegst es eh nicht hin, ja, dir glaubt eh keiner, dich mag eh keiner, ja, wenn du das mal für dich konserviert hast und die Erkenntnis ist erstmal sehr schmerzhaft, ja, und dann kommt wieder Scham und Schuld hoch und dann müssen wir da erstmal wieder drüber. Dann kannst du aber dein Ras für dich auch positiv umprogrammieren. Und du kannst morgens oder auch abends, nämlich in diesem State, von wo wir von Schlaf zu wach kommen, ist eine Phase, wo wir mit dem Unterbewusstsein Kontakt aufnehmen können. Genauso wie wenn wir kurz vorm Einschlafen sind. Dann können wir unser Ras auf etwas Positives primen. Und deswegen habe ich jetzt auf Insta ganz, ganz viel dazu gemacht und gesagt, ich starte morgens, wenn ich wach werde, in dieser blurry Phase, weißt du, wo ich noch so denke, oh, ich könnte noch schlafen.
Ja.
So wie jeden Morgen. Sage ich mir, something amazing is going to happen to you today. So, sage ich mir jeden Morgen, ja. Und mein Ras filtert die schönen Dinge. Natürlich passiert mir auch voll viel Scheiß und ich habe total viel Stress und ich habe 38 Projekte und da hat mich wieder jemand auf Insta gedisst und weiß ich nicht was, ja. Klar, die passieren mir auch, aber weißt du, mein Ras kriegt die gar nicht mit. Der filtert das raus, weil der weiß, das will die gar nicht wissen. Die will nur schöne Sachen hören, ja. Heißt nicht, dass ich mich nicht mit schmerzhaften Dingen auseinandersetze in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Aber bei meinen Patienten versuche ich das auch relativ schnell und sehr, sehr zeitnah zu implementieren, um ihr auch quasi diese Wahrnehmung und die Rezeptivität im Zusammenspiel mit der Realität zu verändern. Und ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen auf Insta. Ich musste echt mal kurz weinen. Das war so herzergreifend, das kannst du dir nicht vorstellen. Da hat mir eine ME-CFS-betroffene Patientin, also quasi die Endform einer schwersten Erschöpfung, die sehr, sehr schwer zu behandeln ist, vielleicht auch gar nicht, mir geschrieben, dass sie jetzt something amazing is going to happen to you today auf ihren Bildschirm gemacht hat, als Bildschirmschoner. Und dass sie das jetzt sich jeden Morgen sagt und dass seitdem Dinge passiert sind, dass sie seitdem wieder Dinge besser kann, was sie nicht für möglich gehalten hätte, obwohl sie sonst gar nichts verändert hat. Ja, und ich wirklich kriege Gänsehaut, wenn mir jemand sowas schreibt, wirklich, ich muss dann weinen, das ist dann, ich bin dann so gerührt, aber die hat nur das gemacht. Und das kann jeder machen, egal ob du im Bett liest, egal ob es dunkel ist, ob du gut oder schlecht drauf bist, das kann jeder machen. Und ich finde halt einfach so diesen Gedanken, nach der Dunkelheit kommt der Tag.
Ja.
Und das ist halt einfach so. Ja?
Das ist
und das kannst du steuern.
Ist absolut. Und darum geht es letztendlich auch. Wir haben ja alle unsere Kontexte und unsere Annahmen über uns selbst, über das Gegenüber. Wir können auch nur mit sage ich mal, uns in Kontakt kommen, wenn wir ein Gegenüber haben, was mit uns in Beziehung gehen will. Ja, Menschen, die sich komplett ausgrenzen, einigeln und gut, für eine bestimmte Zeit ist das vielleicht auch mal gut, in die Selbstreflexion zu gehen. Aber wenn du immer mehr patientenscheu wirst und dich aus dem sozialen Leben rausziehst und nur noch mit dir selbst bist, dann wirst du nicht nur wunderlich, sondern wunderlich sind ja vielleicht auch manchmal die Menschen, die über lange, lange, lange Jahre, also nicht vielleicht jetzt nur 6 Monate, aber tatsächlich über Jahrzehnte keine Partnerschaft mehr gelebt haben, weil sie vielleicht so enttäuscht wurden, was man ja auf der einen Ebene verstehen kann. Aber auf der anderen Ebene kommst du in deiner persönlichen Entwicklung eben auch nur bedingt weiter, weil genau da ja auf der Schmerz sitzt.
Und dieser Schmerz, Spiegel.
Genau, der spiegelt sich ja auch durch. Und eins möchte ich noch zum Aras oder zum Ras sagen. Histamin ist der Botenstoff. Ja, und wir haben ganz viel freies Histamin, was wir zum Beispiel neurointegrativ dann auch testen können. Das ist kein Test, den man jetzt über Blut macht, sondern man kann im Prinzip mit bestimmten Berührungen das Nervensystem auch nochmal auf eine kinesiologische Art und Weise tatsächlich testen, was ich ganz häufig mache. Und das ist wirklich ein ganz großes Thema im Punkto Emotionen, Emotionsverarbeitung. Und wo werden die verarbeitet? Im limbischen System. Wo wird der Stress verarbeitet? Im limbischen System. Wo werden die Stressfaktoren, die Traumata und, sage ich mal, auch die von mir aus entzündlichen Prozesse verarbeitet? Im limbischen System. Ja, also das sind Sachen, da muss man sich wirklich bewusst sein. Das eine, wir können das eine nicht vom anderen trennen. Wir müssen in der modernen Medizin anfangen, wirklich wieder alles miteinander zu verbinden. Und wenn ich mir zum Beispiel sage, oder ich gucke auf die Uhr, ich werde nachts um 3 Uhr wach, ja, ist Leberzeit, aber dahinter steckt ein Problem in der Verarbeitung des Magens. Das heißt, du hast zu viel energetische Information, also im Sinne der heutigen digitalen Flut, zu viel aufgenommen, vielleicht aber auch Dinge gegessen, da komme ich nochmal auf deinen Blutzucker, das wäre ja dann die körperliche Ebene oder biochemische Ebene, wo wir viel zu viel Informationen aufgenommen haben, auf der einen oder anderen Seite. Das heißt, der strukturelle Speicher des Organs ist voll, der Energiespeicher des Organs ist voll und der Körper sagt, ey, stopp, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht noch mehr hier in mein System lassen. Ich weiß gar nicht, wie die Leber das jetzt hier noch alles verarbeiten soll. Also hast du schon 2 Energiesysteme. Und Magen hat immer was mit Heimatgefühl und Geborgenheit und Nahrung natürlich zu tun auf allen Ebenen. Und da ist dann immer die Frage, was ist denn mit deiner persönlichen Fürsorge? Wo kann ich mich denn einbringen? Oder wo arbeite ich konsequent gegen mich? Und dass der Körper dann auf Entzündung gepolt ist oder im Kontext beispielsweise dann auch sagt, ja, aber es ist ja immer schon so gewesen, das ist ja wie bei meiner Mutter, das ist ja wie bei meinem Vater, ach, das ist in unserer Familie eh immer schon so, da kann ich sowieso nichts machen. Dann ist da so ein fetter Checkhaken dahinter, wo das Aras dann sagt, ach so, ja dann machen wir nichts mehr.
Ja, oh, geht nicht. Und ich zeig dir, dass du recht hast.
Genau, ja. Wenn ich die Annahme habe, dann muss ja XY mir gegenübertreten und mir im Prinzip die volle Breitseite geben, weil ich ja sowieso von gar nichts anderem ausgehe. Und das ist eben das, was wir verstehen müssen, dass das alles Stressoren sind, die unser System strukturell entweder über die Faszien, über die Anspannung, über den Magen-Darm-Trakt oder eben über die einzelnen Organsysteme verarbeiten muss. Und coole, moderne Medizin, funktionelle Medizin, die bringt das in eine vernünftige Reihe und schreibt im Prinzip einen roten Faden, dass wir neue Kontexte, neue Handlungsausrichtungen empfehlen können. Und das ist, glaube ich, unser beider Anliegen in diesem ganzen Konzept.
Total, und genau. Und ja? Man muss nicht alles selbst behandeln, genau wie du gesagt hast, sondern sucht euch einfach Leute, die mit euch kooperieren. Ich fange ja jetzt auch nicht an, an den Zähnen herumzumachen. Ne? Aber ich bin mir der Sachen bewusst und ich weiß, wann ich jemanden weiterschicken muss. Oder wenn jemand ein Coaching zum Nervensystem braucht oder wenn er doch eine psychologische Begleitung braucht, was auch immer es ist. Das mache ich nicht alles selbst, aber ich bin in der Lage, es zu erkennen, weil ich mich darauf geschult habe. Und das ist halt super wichtig.
Ja, du bist auch bereit, sage ich mal, die Dinge miteinander zu verknüpfen und dem Patienten schon mal so zu offerieren, dass er auch einen Zugang dazu hat. Du machst eine Tür auf, du gibst einen Impuls, du baust eine Brücke. Weil das ist eben auch wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, dem Patienten wirklich diese Verknüpfung dieser Ebenen auch zu präsentieren. Na, damit man hier auch einfach weiterkommt. Und ich habe noch 2 großartige Dinge. Zum einen freue ich mich sehr, wir 2 dürfen einen Workshop zusammengeben. Das hat gedauert, bis wir diese Termine gefunden haben, aber ich freue mich wirklich sehr, dass wir das auf dem NICO-Kongress im Januar machen können. Da werden wir auch noch entsprechende Informationen auf unseren Kanälen teilen. Aber wer dazu Lust hat, kann sich 4 Stunden Ruth und Anne in voller Breitseite geben.
In live.
Und genau, in live und in Farbe und vor allen Dingen mit ganzheitlichen Therapiekonzepten, wie man funktionell ganzheitlich im Netzwerk arbeitet. Und da geben wir mal Best of von unseren tollen Dingen weiter, so als kleine Kochrezepte. Und du, habe ich ja schon eben angekündigt, du gehst jetzt auch viel, viel mehr in die Ausbildung. Erstens mal muss ich sagen, Blutzucker-Challenge werde ich auf jeden Fall auch machen. Ich denke zwar grundsätzlich habe ich es ganz gut im Griff, aber ich habe es noch nie gemacht, muss ich gestehen. Ich habe noch nie wirklich konsequent über einen bestimmten Zeitraum meinen Blutzucker gecheckt. Und ich hatte tatsächlich in der 3. Schwangerschaft einen erhöhten Blutzucker immer morgens, obwohl ich nichts verändert habe. Und dann hieß es immer schon, ja, Schulmediziner muss jetzt Insulin spritzen. Und dann hat sich bei mir schon alles gedreht, weil ich dachte, ich weiß es nicht. Das will ich jetzt irgendwie, glaube ich, nicht. Und auf jeden Fall, dieses Thema hat mich dann schon begleitet. Und gerade als ich deine Challenge gesehen habe, ich hoffe, du machst sie nochmal. Ich würde sie gerne mit dir zusammen machen. Machst du sie nochmal?
Also wir sind in Planung. Genau, es war tatsächlich super viel Arbeit.
Ja,
hab's fast ein bisschen unterschätzt, aber weil die Community auch so cool sich ausgetauscht hat, so viele Fragen hatte. Aber es hat mega Spaß gemacht. Es war so cool. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir das so Richtung nächstes Jahr nochmal live machen. Wir werden sie auch digital anbieten, also dass du das alleine durcharbeiten kannst. Aber der Austausch war schon cool. Hat mir auch mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Also da sehe ich mich.
Ich würde mich wirklich super freuen, wenn du es machst. Ich mache es auf jeden Fall nochmal mit, aber wenn das dann erst nächstes Jahr ist, dann mache ich es jetzt nochmal alleine. Auf jeden Fall, beziehungsweise du bist ja sowieso meine Beraterin dann in dem Fall und dann kontaktiere ich dich. Aber wie gesagt, du hast ja dieses große Wissen nicht für dich alleine geparkt und gebunkert, sondern du bist ja immer bereit und hilfsbereit. So haben wir uns damals auch kennengelernt über viele gemeinsame Patienten und daraus hat sich dann die Freundschaft entwickelt. Und deshalb finde ich das cool, dass du einfach hier auch so viel nicht nur gratis rausgibst, sondern einfach auch sagst, hey Leute, ich bin da, kommt gerne. Und jetzt hast du eben auch die Pläne für eine weitere Ausbildungsreihe. Erzähl doch mal dazu, weil ich denke, viele von unseren Kollegen haben da mit Sicherheit Spaß, sich da noch mal tiefer in diese Sachen reinzugeben und dann auch wirklich aus der Praxis für die Praxis zu lernen. Weil man muss ja immer wieder sagen, am Reißbrett irgendwas zu konzipieren und dann keine Patienten dazu zu behandeln, ist zwar irgendwie nice to have, aber am Ende führt uns das nicht zu den Fragen, die dann tatsächlich von den Therapeuten kommen. Das heißt, wir müssen ja schon wissen, wie ist denn was am Ende auch im Real Life und was funktioniert nicht? Ja, was vielleicht auf dem Reißbrett sich gut anhört und so von der Thematik her gut passt, bei 5 Patienten, aber bei 11 eben nicht. Und da müssen wir dann hingucken und das lehrt uns ja dann die Erfahrung zu sagen, okay, ich weiß aber auch, warum es nicht funktioniert. Wir müssen nämlich
du brauchst halt Ideen. Genau, du brauchst halt einen riesengroßen Werkzeugkasten von tollen Ideen, die du dann im Prinzip individuell mit den Menschen individuell kombinierst. Das ist halt quasi, ich sag jetzt mal grob auch das Geheimnis, ja, einer guten klinischen Betreuung, würde ich sagen. Genau, es wird auf jeden Fall ein paar Projekte noch geben mit Doctaris. Doctaris ist ja eine Therapeutenplattform, wo eben auch wirklich therapeutisches Wissen vermittelt wird. Da planen wir gerade 2 größere Kurse nochmal auch zum Thema Schilddrüse und Darm ein. Genau, gib mir ein bisschen Zeit. Ich habe so viele Ideen, ich komme kaum hinterher, aber ich habe Bock. Und dann wird auf jeden Fall definitiv ein Kurs veröffentlicht zum Thema Long-Covid und Post-Vaccin-Syndrom und im ECFS. Dieser Kurs wird sich vorrangig an Endkunden richten, an Betroffene. Aber ich kann jetzt schon mal teasern, also gemeinsam mit Dr. Diego Schmidt aus Berlin entwickelt, einer meiner wirklich besten Freunde und ein großartiger Arzt, von dem ich mich auch selber behandeln lassen würde, mit langjährigster Erfahrung auf dem Gebiet, also wirklich auch unglaublich gut weitergebildet und mit klinischer Erfahrung vor allen Dingen. Der arbeitet nämlich auch noch in seinen Praxen, neben seinen ganzen anderen Themen. Und dieser Kurs wird aber so umfangreich sein, ja, also wir konnten uns kaum bremsen. So dass wir quasi den ganzen klinischen, diesen ganzen theoretischen Teil nochmal zusammengetragen haben, plus die Standardtherapien oder Therapieempfehlungen, plus natürlich das, was wir über die letzten Jahre in unseren eigenen Praxen erlebt und praktiziert haben. Also das heißt, der Kurs wird vermutlich nicht nur einen Vorteil oder Benefit für Betroffene geben, sondern tatsächlich auch für Therapeuten, die sich erstmal einen geilen Überblick verschaffen wollen, ne? Und der ist auch in Planung, der wird dieses Jahr auf jeden Fall noch veröffentlicht werden, ja. Genau, also wir sind dran.
Das ist sehr gut. Ich weiß selber, es ist alles wahnsinnig viel Arbeit und man sieht es einfach nicht, weil es hinter den Kulissen stattfindet und viele haben keine Idee, was es bedeutet, regelmäßig Podcast-Folgen aufzunehmen. Und du bist ja da sehr, sehr fleißig und wirklich ganz kontinuierlich und hast einen riesen YouTube-Kanal da mittlerweile und ich freue mich auch. Also jeder, der mehr über Ruth wissen will, muss sich unbedingt diesen Podcast hören, denn da wird so viel zwischen den Zeilen an Informationen und an Wissen geteilt, das sucht wirklich seinesgleichen. Und nicht umsonst bist du einer der beliebtesten Podcasts in dem Bereich, ja? Freue ich mich, kriege sogar Gänsehaut. Oh, schön.
Ja, danke. Ich freue mich auch total. Es ist wirklich, also der Podcast wächst so krass. So enorm. Und wir machen keine Werbung dafür. Also wir machen eh nie Werbung. Also das ist alles wirklich natürlich gewachsen. Und ich bin halt so happy, dass meine Idee von Gesundheit, was wir jetzt erzählen aus unserer langjährigen Erfahrung, eben auf diese Resonanz trifft. Ich finde das so cool und das Feedback der Leute ist einfach so wertschätzend und so schön. Und mir macht das einfach so mega Spaß. Ich könnte den ganzen Tag Podcast machen.
Ja, das ist das auch. Man merkt es auch. Du liebst ja deine Berufung. Ja,
voll.
Und du bist ja auch eine Ärztin aus Leidenschaft, die wirklich auch die Themen sieht, verbindet und dann wirklich auch als, ich sage jetzt mal vorsichtig, als Anwalt für den Patienten agiert und sagt, was können wir denn machen? Und da muss ja nicht immer alles gemacht werden, sondern dann kann man ja auch wirklich sich das Beste aus seinem Toolkoffer heraussuchen. Und dann in dem Moment wirklich schauen, wo kommen wir denn jetzt am schnellsten und ressourcenschonendsten vielleicht auch weiter. Weil nicht jeder hat das nötige Kleingeld, da in die Vollen zu gehen, sondern da müssen wir automatisch erstmal vom Großen ins Kleine gehen, um dann zu schauen, wie kommen wir denn hier weiter.
Genau.
Gut, ich bin ein ganz großer Fan von deiner Arbeit. Ich finde es super. Ich freue mich jedes Mal, dass wir auch so gut, ich meine, wir sind jetzt auch räumlich natürlich, Gott sei Dank, im Rheinland vertreten. Viele unserer Kollegen sind ja tatsächlich dann eher im Süden. Aber für unsere Patienten haben wir hier eine ganz schöne Destination erreicht. Und ich freue mich, dass wir uns da auch immer auf kurzem Wege austauschen. Und wirklich im Konzil
so
arbeiten. Ja, das
super
ist ja
wertvoll. Ja, es ist so wertvoll, weil die Leute wirklich einfach von allen Seiten betreut und angeguckt werden. Und ich finde das einfach so großartig. Und ich glaube, wir müssen einfach da weitermachen. Wir müssen da dranbleiben. Wir müssen auch Hoffnung geben, dass es Lösungen gibt. Das heißt ja nicht, dass wir behaupten, wir hätten die Lösung gefunden. Haben wir ja gar nicht. Aber wir haben Ideen. Ja, und wir haben Ideen, wie wir von verschiedenen Seiten den Körper positiv unterstützen und beeinflussen und den Menschen inspirieren. Und das führt unweigerlich dazu, dass sich etwas bewegt. Ja, und das sind halt einfach so die Dinge. Wir müssen wegkommen von dieser Dosis-Wirkungsbeziehung zu Symptom-Pille. Ja, davon müssen wir wegkommen. Wir müssen dahin kommen zu denken, was braucht der für die Regulation? Und wenn wir das schaffen, zu denken, mit dem Menschen zu teilen, den in das Boot zu holen, dass er das auch denkt und versteht, dann passieren die Dinge, die dazu beitragen, dass die Leute besser werden. Und so kommen wir ja zum Beispiel auch mit unseren Long-Covid- und Post-Vac-Patienten zumindest dahin, dass sich die Dinge wesentlich verbessern, dass die Symptome wesentlich besser werden, dass die Belastbarkeit steigt. Ich habe nie behauptet, wir würden die heilen und das mache ich auch nicht, weil das hängt ja gar nicht an mir in den meisten Fällen. Nein, null. Sondern wir versuchen, es zu verbessern, sodass der Mensch in eine bessere Regulation und in eine bessere Lebensqualität kommt. Und das ist ja eigentlich auch der Gedanke der funktionellen Medizin, die Balance wiederherzustellen. Ja? Und dazu gibt es verschiedene Wege, verschiedene Tools. Der Mensch muss bereit sein, mitzuarbeiten und an sich selber zu arbeiten, weil ich bin ja nur Berater. Ja? Aber ich glaube, wir kommen jetzt dahin, wir sehen, dass die Aufmerksamkeit groß ist. ne, wie gesagt, ich finde das einfach total spannend. Deswegen freue ich mich auch, wenn du mich einlädst. Ich komme super gerne. Dann können wir wieder was Neues teilen mit neuen Aspekten. Ja, und ich habe einen so ein riesen Vorbild bei den Podcastern und das ist Stephen Bartlett von dem Diary of a CEO. Ja, also ich liebe Stephen Bartlett, also auf der fachlichen und wirklich podcasterischen Ebene. Ich spreche es jetzt hier mal aus. Ich möchte so dringend, dass Stephen Bartlett mich in seinen Podcast einlädt. Ich glaube, es wird passieren. Er weiß es noch nicht, aber es wird passieren.
Schreib ihm.
Ich möchte mit Stephen Bartlett so gerne über dieses Long-Covid-Thema sprechen, weil es hat noch niemand getan. Mhm. Und einfach diese Facetten mal beleuchten. Es wäre so spannend. Ich finde es einfach so spannend und ich glaube, ich habe mir das Thema einfach gepickt, weil es so kompliziert ist. Ich liebe es, wenn es so komplex ist, weil ich einfach das Komplexe gut denken kann und einfach runterbrechen kann. Und deswegen ist das, glaube ich, genau mein Thema.
Das braucht es ja auch, ja. Wenn man eine Pionierrolle hat, dann muss man Dinge hinterfragen. Dann steht man manchmal auch relativ alleine da oder wird angegriffen. Das kennen wir auch alles. Ja, dann wird man, sage ich mal, gebasht im Neudeutschen.
Ach ja.
Und dann kommen die Schergen von rechts und links. Und dann ist es natürlich irgendwann auch keine Diskussion mehr über die Sache, sondern es ist dann mehr so ein, sage ich mal, emotionales Runtersprechen des Menschen, der dann verschiedene Aussagen getätigt hat. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Aber nimmt man zur Kenntnis, sagt man, gut, okay, Menschen sind eben so, machen wir einfach mal weiter. Weil wir haben uns ja diese Wege ausgesucht, wir haben uns diese Rollen ausgesucht und wir haben ja Gott sei Dank sehr, sehr viel Spaß dabei. Und ich bin ganz, ganz fest überzeugt, dass sich die Mühe für uns alle, für die Gesellschaft, für die Medizin, für die Weiterentwicklung und vor allen Dingen auch für das Studium am Ende des Tages, ja, für die, die zukünftig Medizin studieren wollen, sich vielleicht in 5 oder 10 Jahren durch unsere Arbeit auch ändert, dass wir einfach einen neuen Blick haben und wieder mehr zum Ursprung zurückkommen und das, was wir in den einzelnen Testaten einfach nur check, check, check so abgerissen haben, wirklich dann auch im Hinterkopf haben, um es dann konsequent in der Behandlungsstruktur in die Leitlinie einfließen zu lassen, dass man vielleicht auch mal die Leitlinien überdenkt. Ja, und das sind Dinge, da denke ich auch jeden Morgen, es wird Wunderbares passieren. Und wir werden es erleben. Ruth, wir werden es erleben. So wahr ich hier sitze, wir werden es erleben. Wenn ich die Augen zumache, dann kann ich auf ein Leben zurückblicken, wo ich weiß, wir haben da viel Gutes geschaffen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich finde es wunderbar, dass du dir die Zeit auch genommen hast, dass du so ehrlich und offen gesprochen hast. Und ich danke dir von Herzen für deine Arbeit. Ja, für uns alle, dass du mutig bist, voranschreitest und jeden Tag aufs Neue bereit bist, komplex in die Dinge einzutauchen und sie vor allen Dingen auch zu teilen. Danke dir,
liebe Anne. Kann ich nur zurückgeben. Wir machen einfach weiter.
Wir machen einfach weiter, genau. Sehr schön.